Hallo, mein Name ist Axel Schöner, ich komme aus Zweibrücken, studiere dort an der FH Kaiserslautern und arbeite nebenbei noch bei einem Projekt, das nennt sich Carmux. Wir machen so Software für kleine mittelständische Unternehmen, speziell so eine Serverlandschaft, also wo verschiedene Systeme dann laufen, auf denen Kunden wiederum aufbauen können. In dem Anwendungsbereich stoßen wir öfters mal auf skurrile Anwendungsbereiche, also auf skurrile Lösungen, die unsere Kunden brauchen. Und da sind auch so Multisit-Systeme ganz interessant. Wir haben eigentlich so ein grafisches System am Start, wo halt die Benutzer außer dem Server halt auch gleich noch ihre Büroarbeiten tätigen können. Und da wäre es halt auch eigentlich ganz schön, wenn man dort mehrere Eingabegeräte anschließen kann, sodass mehrere Personen den PC auch gleich mitnutzen können. Aus diesem Grund haben wir uns eben auch Multisit-Systeme angeschaut. Die gibt es ja schon lange. Also ich meine, die meisten von euch haben Multisit-Systeme schon mal irgendwann gehört. Was sind eigentlich Multisit-Systeme? Ist eigentlich ganz einfach, ist halt ein PC. Da sind mehrere Eingabe- und Ausgabegeräte vorhanden in Form von Grafikkarten, Monitoren und eben das Übliche wie Tastatur und Maus, was man so braucht. Genau, im Großen und Ganzen unterscheiden die sich nicht großartig von Einzelplatzlösungen. Wir gehen jetzt mal nur auf die Linux-Variante ein. Es gibt wohl auch unter Windows Möglichkeiten, aber da habe ich jetzt so tief mich auch nicht informiert. Aber ich denke, das will eh keiner benutzen. Gut. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, wäre es ganz sinnig, sich mal anzuschauen, was für Vorteile überhaupt so Einzelplatzsysteme haben. Es gibt ja, ist ja ein guter Grund, warum man eben für jeden PC, für jeden Arbeitsplatz einen eigenen PC hinstellt und nicht dieses Konzept, auf das ich dann danach eingehe, eben anwendet. Da haben wir zu Anfang schon mal Systemausfälle. Ja klar, geht ein Rechner kaputt, eine Person sitzt an dem PC, ist der betroffen, sitzen da 5 Leute am PC, dann können die alle nicht arbeiten. Die räumliche Trennung von Arbeitsplätzen ist auch ein Problem. Stellt man sich kleine Büros vor, die Arbeitsplätze sind auseinander, überall sind Türen, man müsste Leitungen legen, damit überhaupt Tastaturen, Monitore und dergleichen angeschlossen werden können. Da ist so ein Einzelplatzrechner sicherlich sinnig. Weiterhin individuelle Betriebssystemkonfigurationen. Es ist ja schon so, dass Kollege X und Kollege Y vielleicht einen ganz anderen Anwendungsbereich haben. Der eine arbeitet hauptsächlich mit Office-Produkten, der andere irgendwelche Grafikprogramme. Und da ist es vielleicht gar nicht notwendig oder die Konfiguration soll noch getrennt bleiben. So. Thema Ressourcen ist ganz wichtig. Wenn nur ein Benutzer an einem PC arbeitet, kann der das System natürlich auslasten. Er weiß selbst, wenn er irgendwie einen Compile-Job anstößt oder ähnliches, dass das System dann eben beschäftigt ist und dass er auf andere Tasks eventuell warten muss. Wenn da jetzt mehrere Leute dran sind, wird es halt ein bisschen schwierig, weil das weiß der andere nicht, ob jemand anderes das System gerade auslastet. Außer er schaut eben nach. So, wichtiges Thema ist auch Sicherheit. Stellen Sie sich vor, wir haben ein Multisit-System, da laufen verschiedene VPN-Verbindungen drüber. Also jeder hat eine eigene VPN-Verbindung nach Hause zu einem Standort XY. Die sind natürlich im kompletten System sichtbar. Das ist vielleicht unerwünscht. Genau das Gleiche gilt auch für lokale Prozesse. Wenn jemand irgendwie Anwendung startet, dann will man nicht, dass andere das eventuell sehen oder darauf Einfluss nehmen. Gut, zu Nachteilen von Einzelplatzrechnern, Anschaffungs- und Upgrades-Kosten. Klar, jeder Arbeitsplatz braucht einen eigenen PC. Der ist irgendwann mal kaputt oder muss von der Leistungsfähigkeit angepasst werden und dann sind eben für jeden Arbeitsplatz die entsprechenden Kosten zu tragen. Stromverbrauch verhält sich da äquivalent. Lizenzkosten, na gut, ich meine, wenn man hingehen kann auf einem Betriebssystem die verschiedenen Anwendungen betreiben und alle nutzen das gleiche Betriebssystem, dann braucht man die Anwendung auch noch einmal installieren. Gut, gibt sicherlich auch Ausnahmen. Gut. Wartungsaufwand. Durch mehr Computer, ich denke, das versteht jeder. Gehen wir gleich mal zum Multisit, da gibt es auch entsprechende Vorteile. Die sind recht stark verwandt jetzt mit den Nachteilen von den Einzelsystemen. Geringerer Anschaffungspreis und Betriebskosten, der Wartungsaufwand ist entsprechend geringer. Zum Thema Leistungsfähigkeit, ein heutiger Computer ist im Dauerzustand eigentlich idle. Also der Benutzer, außer es ist ein Power-User, der permanent irgendwas kompiliert oder rendert, dann sind die PCs in der Regel in einem Idle-Zustand. Aufgrund dessen können auch mehrere Personen das Ganze nutzen, was dann auch zur Steigerung der Effizienz dient. So ein Netzteil in einem PC hat einen bestimmten Wirkungsgrad. Wenn das System nur herumeidelt, dann wird dieser Wirkungsgrad in der Regel gar nicht erreicht. So, gut. Die geringeren Anschaffungskosten kann man auch ausnutzen. Man könnte auch hingehen, könnte sagen, okay, ich habe jetzt 5 Benutzer, die laufen über ein System, warum stelle ich nicht 2 Systeme hin und mache es entweder so, wenn das eine kaputt geht, schaltet man das andere an oder man baut so eine Replikation auf, sodass die Datenbasis eben repliziert wird und überwacht vielleicht mit Heartbeat oder so, ob das System noch da ist und versucht dann, die User dort entsprechend dann zu migrieren. Allerdings muss man sich dann natürlich Konzepte überlegen, wie man das mit den Eingabegeräten und ähnlichem handhabt. Gut, Nachteile von Multisite, geteilte Ressourcen, klar. Wenn es da keine Möglichkeit gibt, dass man die Auslastung durch Einzelpersonen begrenzen kann, führt es zwangsläufig zu Problemen, also dass Kollegen irgendwie schlecht gelaunt sind, weil der eine es wieder übertreibt oder ähnliches. Die Einsicht und Manipulation von Prozessen, da bin ich vorhin schon drauf eingegangen, das haben wir ja bei Einzelsystemen nicht, das müsste auch geschützt werden. Ja. Jemand macht einen Rendering-Job, der andere bricht es ab, weil er Root-Rechte hat auf dem System, kann er wieder von neuem anfangen. Gerade Thema Root-Rechte, gut, in Unternehmen ist es vielleicht nicht so gängig, dass der Benutzer die Möglichkeit bekommt, eigene Software zu installieren oder das System grundlegend warten muss. Dennoch kann es ab und zu notwendig sein, dass Benutzer halt diese Rechte haben, um gewisse Dinge nachzuinstallieren oder, ja gut, was gibt es noch? Ja, verschiedene Tasks eben ausführen, die Root benötigen. Wenn man jetzt hingehen würde und würde es halt in einem physischen System machen, wäre die Gefahr halt da, dass andere darunter leiden. Gut, Anwendungsgebiete, Büros. Ich würde sogar sagen, große Büros, weil in der Regel, wenn die Büros zu verschachtelt sind, also die PCs zu weit auseinander liegen, sind halt so Anschaffungskosten wie LAN, USB-to-LAN-Konverter, also dass man das USB-Signal halt verlängert über LAN zum Beispiel und dann auch für die Grafikkarte. Ich meine, da gibt's ja Lösungen, dass man hingeht und holt sich so eine Grafikkarte, die per USB angeschlossen wird, die könnte man entsprechend auch verlängern. Aber es sind halt alles Kosten und gerade so in großen Büros könnte man halt hingehen, angenommen, da ist so ein Tisch, da sitzen 5 Leute dran, dann steht er halt in der Mitte und sternförmig verteilt man das Ganze dann. Gut, weitere Anwendungsbereiche sind dann so öffentliche Einrichtungen, Rechnerpools wären so ein gängiges Szenario, genauso wie Infoterminals. Gut, auch bei einem Familien-PC könnte ich mir das vorstellen. Gut, wenn man jetzt drei Söhne hat und die alle irgendwelche 3D-Grafikspiele spielen, wird es auf Dauer wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden. Aber jetzt so für Mutter macht die Excel-Kalkulation, Vater macht sonst irgendwas und Sohnemann spielt vielleicht nebenbei, das würde sicherlich funktionieren. Von mehreren Orten verwendbare Computer wäre auch ein Anwendungsszenario. Ist vielleicht nicht die gängigste Lösung, da wird man vielleicht eher so einen Syn-Client benutzen oder irgendwie eine Terminal-Server-Lösung, aber auch da, denke ich, wäre ein Anwendungsbereich. Gut, um jetzt diese Nachteile, die wir bei Multisite-Systemen zu haben, in den Griff zu bekommen, haben wir uns gedacht, dass wir mit Virtualisierung das versuchen. Speziell jetzt mit Linux-Containern, einfach aus dem Grund, das ist eine sehr schlanke Lösung, bietet uns zwar jetzt nur die Möglichkeit, dass wir eben Linux-Systeme, ich sag mal, virtualisieren, das reicht aber in der Regel auch. Das System setzt halt darauf, dass im Kernel die Mechanismen drin sind, um die Ressourcen und die Prozesse voneinander zu isolieren. Das geschieht hauptsächlich über Kernel-Namespaces und Capabilities. Dieses Problem, dass die Leistungsfähigkeit beschränkt werden muss, sei es CPU, Bandbreite übers Netzwerk oder für einen Zugriff auf das I/O-Subsystem hinten dran, kann man mit C-Groups arbeiten. Da werden dann die Prozesse in eine Hierarchie geordnet und man kann dann sagen, okay, diese C-Group bekommt Priorität so und so auf dieses Subsystem und dann kann man das so begrenzen. Overhead durch Emulation von Hardware entfällt komplett, weil es wird wirklich nur es werden die vorhandenen Ressourcen weiterverwendet und isoliert. So, zum Thema Kernel Spaces, die hatte ich gerade eben schon mal angesprochen. Das ist seit einiger Zeit im Kernel vorhanden. Wichtig für LXC, also für Linux Container, ist halt Network Namespace, ist offensichtlich. Bitnamespace, da werden halt die Prozesse quasi voneinander ausgebildet, blendet. Also man hat im System, der Init-Prozess zum Beispiel im Container ist zwar im äußeren System sichtbar, hat aber dort dann nicht den Pit 1. Das würde zu Problemen führen. So, und die sind eben untereinander nicht sichtbar. Also wenn man mehrere Container laufen hat, dann sehen die nicht gegenseitig die Prozesse, die da laufen. Dieser UTS-Namespace, das ist für Hostname, Netzwerkname und dergleichen, User-Namespace, damit die Benutzer unter den Containern isoliert werden. Also man kann theoretisch hingehen, kann eine Passwort-DB führen, über die Passwort-D zum Beispiel, und die User könnten sich in unterschiedlichen Containern einloggen, wären aber dennoch mit dem gleichen Benutzernamen, hätten aber dennoch im eigentlichen System erstmal nichts miteinander zu tun. Gut, IPC, ja, Interprozesskommunikation. So, auf die C-Groups bin ich gerade eben eingegangen. Ich hoffe, ihr hört mich, weil eben war es lauter. Okay. Gut, C-Groups, ja, im Prinzip habe ich das meiste eben schon erwähnt. Ganz wichtig ist dann auch noch bei C-Groups, in den Konfigurationsdateien von den Containern kann man bestimmte Devices erlauben. Also, dass man zum Beispiel Device-Nodes freigibt von einem Keyboard, von einer Maus, von einer Grafikkarte, sodass man diese nativ von dem Container aus ansprechen kann. Das macht man auch über diese C-Groups? Ja, doch. Gut. Weitere Möglichkeit. Es ist so, dass Root-Rechte innerhalb von einem Container nicht immer ohne Gefahren für das Host-System da sind. Deswegen hat man die Möglichkeit, über diese Kernel-Capabilities das Ganze ein bisschen einzuschränken, sodass bestimmte Aktionen eben nur, also nicht vom Root innerhalb des Containers ausgeführt werden können. Dazu, gut, cup-sys-admin, da bin ich jetzt gar nicht mal so ganz sicher, was da alles dahinter steht. Jetzt hier dieses cup-mac-admin zum Beispiel, das ist dazu da, dass man halt die MAC-Adresse zum Beispiel überschreiben kann, wenn man das Recht hat. Make-Node, dass man Device-Nodes erstellt. Ja, und cup-sys-module ist dazu da, dass man Module laden kann, beziehungsweise dass man verbieten kann, dass der innerhalb des Containers Module lädt. Gut, Voraussetzungen von Linux-Containern, Linux-Betriebssystem und einen aktuellen Kernel, wobei aktuell sei mal dahingestellt, 2.6.19 hat das Ganze angefangen. User-Space-Pakete, LXC zum Bedienen, also da gibt es dann so eine Toolchain, irgendwie so LXC-Start, LXC-Stop, LXC-Create, mit dem man halt Container anlegt, startet und dergleichen. Gut, dann sind wir jetzt eigentlich so von Multisite und Containern mal auf die Kombination, kommen jetzt auf die Kombination von beidem. Und zwar haben wir halt versucht, diese Nachteile, die wir bei Multisite haben, durch Linux-Container zu eliminieren. Wir trennen eben die lokalen Ressourcen über die Namespaces, das gilt sowohl für die Prozesse, Netzwerk, Benutzer, und limitieren eben über diese C-Groups dann auch die lokalen Ressourcen. Richtig. Die Möglichkeit, dass wir die Benutzer in einen Container verfrachten und die nicht im eigentlichen Hostsystem arbeiten lassen, gibt uns eben auch die Möglichkeit, dann den Root-Rechte zu geben, sodass die über ihr Paketmanagement oder dergleichen Software nachinstallieren können oder Updates fahren und ähnliche Aktionen. Gut, dazu haben wir uns verschiedene Konzepte überlegt. Das erste, auf das ich eingehen würde, wird auch so das Gebräuchlichste sein, wenn man das mal probiert nachzuvollziehen. Da gehen wir so vor, dass wir die Container statisch konfigurieren und denen von außen direkt die Device-Nodes durchgeben, sowohl für Grafikkarte, für Eingabegeräte und dergleichen. Das zweite, auf das ich dann eingehen werde, da werden die Container auch statisch konfiguriert. Mit statisch konfiguriert meine ich, dass wir die Container im System anlegen und die nicht ad hoc pro Login generieren lassen, sondern die sind eben im System schon da und werden eben beim Starten des eigentlichen Hostsystems direkt mitgestartet. So, und eben beim zweiten Punkt gehen wir dann so vor, dass wir im Hostsystem halt schon die X-Server starten für die entsprechenden Arbeitsplätze. Und die werden dort eben auch schon mit den Eingabegeräten konfiguriert, sodass im eigentlichen Container dort keine Konfiguration bzw. Anpassung mehr notwendig ist. Und das dritte, auf das ich eingehen werde, da habe ich in meiner Bachelorarbeit etwas dran rumgewerkelt. Wir haben so ein PAM-Modul erstellt. Das sollte uns gewährleisten, dass pro Login auf einem virtuellen Terminal, ich denke, virtuelles Terminal ist bekannt, gut, eben dann ad hoc so ein Container generiert wird. Da wird im lokalen System halt schon ein Container vorgehalten und wir machen dann einfach einen BTFS-Snapshot und starten dort diesen entsprechenden Container. Nach dem Login wird er dann wieder zerstört. Gut, beim ersten Konzept, wie gesagt, ein Ausgabegeräte geben wir frei diesem System. Das passiert alles über die Konfigurationsdatei von diesem Container. Speziell über diese Direktive Zgroup Allow Devices. Gut. Es ist so, dass Device-Notices in der Regel schon angelegt werden von den Containern, wenn die gestartet werden. Das gilt aber wohl nicht für die Eingabegeräte, da der Anwendungszweck vielleicht auch ein bisschen fragwürdig ist. Gut. Die müssen dann manuell angelegt werden. Gleiches gilt für die XOR-Conf. Ich meine, heutzutage fassen viele Benutzer die gar nicht mehr an, weil die Autoerkennung so gut ist. Für den Zweck, dass man jetzt halt verschiedene Eingabe- und Ausgabegeräte verwendet, muss die halt zwangsläufig manuell konfiguriert werden. Gut. Direkt beim Start vom Container, der sollte halt so konfiguriert werden, dass entsprechend im Container dann auch schon ein Grafiksystem hochkommt, in Form von einem Display-Manager, der alles Weitere dann startet. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel für so eine XOR-Conf. Viele wird es vielleicht langweilen. Wichtig ist halt hierbei, dass man wirklich explizit auf die Devices Bezug nimmt. Beim Keyboard ist es normalerweise nicht notwendig, dass man hier diese Option Devices verwendet und explizit eben das angibt. Bei der Maus verhält es sich ähnlich. Normalerweise steht da Dev Input Mices. Wenn jetzt mehrere Eingabegeräte da sind, muss auch das erfolgen. Grafikkarte auch ganz wichtig, weil es sind sicherlich mehrere im System, ansonsten macht das wenig Sinn. Speziell hier mit der Bus-ID, beziehungsweise wenn man mit so USB-Geräten, wie jetzt hier diesem USB to VGA-Adapter hantiert, muss eben auch das dann dort angepasst werden. So, ja gut, die Device-Nodes habe ich vorhin erwähnt, die werden nicht automatisch erzeugt für die Input- und Output-Devices. Sinnigerweise, die sollen ja gestartet werden, also die sollen ja erstellt werden, sobald das System gestartet wird, habe ich mir diese Datei etc/rc/local zur Hand genommen, da das bei LXC mit dem, ja, LXC hat so ein paar, Linux Container hat so ein paar Eigenheiten, was das Starten von, also vom Init-System und dergleichen angeht. Und diese rc/local wird auf jeden Fall ausgeführt. Da gehe ich jetzt halt so vor, ich habe mir halt ein virtuelles Terminal von außen durchgeben lassen, das starte ich dann hier auch. Das ist Ubuntu, das läuft über Upstart, deswegen hier Service und Start. Dann erzeuge ich mir hier erstmal einen Ordner für das Grafikdevice eigentlich. Erzeuge dann die entsprechenden Nodes. Das gleiche eben auch für die Input-Devices. Gut.
Ja. Ja. Pures Glücksspiel. Weißt du, über die USB-IDs, über UDEF starte ich zu oder gibt es da eine andere Methode für?
Also ich habe damit, er hat gerade gefragt, wie ich das mache mit den Eingabe-Devices, gerade was USB angeht, weil je nachdem, wo man die einsteckt oder in welcher Reihenfolge diese Event-IDs sich unterscheiden können. Er hat auch gefragt, ob ich das mit UDEF irgendwie abfange. Ich habe es probiert, also ich habe auch ein paar Anleitungen gefunden im Netz, wo das scheinbar funktionieren sollte. Aber jetzt speziell dieses Konzept, das erste, was ich gerade vorstelle, da bin ich fast verrückt geworden. Also ich habe es halt so konfiguriert, dass der über UDEF sowohl im Host-System als auch im Container, die dann letztendlich man hat ja bei Multisite dann die Möglichkeit über UDEF, dass man diese Devices aufgrund der USB-IDs einem bestimmten Seed zuweist. Und dann die Möglichkeit in der XOR-Conf zu sagen, okay, ich will diesen Seed benutzen. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Also ich habe es probiert, es ging nicht. Die Erfahrung, die ich jetzt allerdings hier hatte, ich habe einen Laptop benutzt mit dieser USB-Grafikkarte und Keyboard und Maus. So richtig Probleme hatte ich damit nicht. Also die IDs waren komischerweise immer die gleichen. Das ist sicherlich nicht konsistent für die Zukunft, aber ja. Aber UDEF wäre eine Möglichkeit. Ja. Ich denke, es ist sinniger, aber wahrscheinlich bei der zweiten Variante, weil da der X-Server im Host läuft und auch die Eingabegeräte direkt vom Host verwaltet werden. Also ich denke, da hat man mit UDEF wahrscheinlich mehr Erfolg. Ist das so beantwortet erstmal?
Gut, es hat bei dir jetzt funktioniert, aber ja, ich bin nicht sicher, ob das zuverlässig funktioniert.
Ja, ja, das sei dahingestellt, genau. Gut, in dem Fall wäre halt die zweite Variante sicherlich dann die sichere Alternative über UDEF. Ja.
Und zwar, du kriegst da jetzt einfach per USB noch eine weitere Grafikkarte und guckst da eben an. Wie sieht das da aus, wenn man eben nur eine Grafikkarte in dem PC hat oder mehr da rausgehen? Könnte man da sagen, eben von denen da dieses und da jeder?
Also. Er hat gefragt, wie das ist mit mehreren Ausgängen bei einer Grafikkarte, ob man auch diese mehreren Ausgänge verwenden kann, um verschiedene Seeds zu konfigurieren. Ich glaube, bei Dual-Head-Grafikkarten würde es funktionieren, aber bei Single-Head meine ich nicht.
Okay.
Ja.
Noch eine Frage zu dem Xorg. Wenn man in dem LXC-Container doch die Devices quasi explizit erlauben muss, könnte ja nicht so ein Xorg-Configure vielleicht doch die richtige Config erzeugen. Jetzt die Auto-Detection vielleicht nicht, aber wenn man auf der Konsole jetzt mit Minus-Configure explizit aufruft.
Ja. Also ich bin halt erst hingegangen, habe es nicht selbst konfiguriert, sondern habe wirklich nur die Zugriff auf die Device-Nodes zugelassen. Das hat nicht so zuverlässig funktioniert. Also ich hatte immer noch das Problem irgendwie, dass die, ich sag mal, Events von den Mäusen oder von den Tastaturen irgendwie an die anderen Hosts mit durchkamen. Ich müsste vielleicht auch nochmal mit einem sauberen System probieren. Also es kann durchaus sein, dass vielleicht die Device-Node schon existiert hat, wobei der Zugriff eigentlich dann nicht gewährleistet sein dürfte. Aber das kann man nochmal ausprobieren. Könnte ich veröffentlichen im Skript. Gibt es weitere Fragen an der Stelle? Ja?
Wenn die Events mit durchkamen, heißt es dann, dass also ein anderer Nutzer an einem anderen Container die Tastatureingaben von dem anderen nicht abfangen?
So wird es vermutlich sein. Es war allerdings unbedienbar zu dem Zeitpunkt. Also ich könnte das, ich überlege gerade, ob ich das nachher demonstriere. Doch, ich könnte es demonstrieren, dass ich einfach die XOR-Conf mal manuell dann verschiebe. Ich mache nachher noch eine Live-Demonstration. Da war es halt so, dass die Eingaben auf dem Keyboard dann willkürlich auf einem der Seeds ankamen. Und das führt halt zu ganz abstrusen Situationen. Das macht keinen Spaß. Einloggen ist unmöglich. Gut. Jetzt zum zweiten Konzept. Das wäre vielleicht dann auch die Variante, die vielleicht sicherer funktionieren dürfte. In dem Fall geht man so vor, dass man erstmal ein klassisches Multisite-System konfiguriert, eben mit einem entsprechenden X-Server, der dann hochkommt. Allerdings dort dann erstmal keinen Display-Manager startet, sondern innerhalb des Containers quasi per Remote auf dem X-Server, der im Host ist, diesen Display-Manager startet, damit der Benutzer sich dort einloggen kann. Das bedeutet, dass innerhalb des Containers die Beachtung von allen Ausgabegeräten völlig liegen gelassen werden kann. Also da muss keine Konfiguration mehr vorgenommen werden, allerdings eben auf dem Host eben umso mehr. Gut, beim dritten Konzept, ähnlich wie das eben, das ist das zuletzt gezeigte, wird auch wieder ein klassisches Multisite-System erstellt mit entsprechenden X-Servern. Da läuft dann auch schon der Display-Manager direkt auf dem Host und wir benutzen dann ein PAM-Modul, also so ein Pluggable Authentication Module. Die meisten, ja, wobei, vielleicht ist es gar nicht so gängig. Das ist halt so, beim Login auf einem System muss ja erstmal die Authentifizierung stattfinden und dann kann danach eben vom System noch irgendwie Vorbereitungsarbeit durchgeführt werden, wie zum Beispiel Erstellen von Home-Verzeichnissen und dergleichen. Wir gehen dann halt so vor, dass wir nach der Authentifizierung für die Session dann so ein Context-Switch, also was heißt Context-Switch, wir wechseln quasi in die Namespaces rein von diesem neu erzeugten Container, der vorher eben erstellt wird. Der wird ad hoc erstellt. Das ist wirklich so, dass beim Login dieser Snapshot gemacht wird auf BTFS-Basis. Der Container wird dann gestartet und nach dem erfolgreichen Login der Benutzer, also der, ja, das grafische System an sich in dem Container, in den Namespaces vom Container gestartet werden. Zu den Vorteilen von den Konzepten. Bei dem zu Anfang erwähnten ist es so, dass wirklich alle Prozesse, die durch den Benutzer verwendet werden, in diesem Container laufen. Also es läuft kein Prozess außerhalb. Das ist sicherlich die sicherste Variante, da auch der X-Server bestimmt in irgendeiner Weise angreifbar ist. Beim zweiten Konzept ist es so, dass der X-Server auf allen der X-Server eben auf dem Host läuft und alle anderen Prozesse in den Containern. Beim dritten X-Server und Display Manager. Man hat halt den Vorteil, dass durch diese Ad-Hoc-Erzeugung, dass man auch hingehen kann, man kann ein Image vorkonfigurieren, kann sagen, okay, hör mal zu, wenn sich ein Benutzer einloggt, ich will ein frisches System haben, dann loggt er sich ein, kann damit arbeiten, nach dem Logout wird er wieder zerstört und beim erneuten Login hat er wieder ein komplett frisches System. Sprich, so ein Mitgeben von Root-Rechten, sei es für Experimentierzwecke oder ähnliches, ist überhaupt kein Problem, weil spätestens wenn der Benutzer sich ausloggt, ist das System wieder weg und beim erneuten Start ist eben Neues da. Könnte man natürlich auch permanent konfigurieren, dass es eben vorbehalten wird. Ja, zu den Nachteilen der einzelnen Konzepte. Beim ersten muss halt sowohl im Host-System als auch in den Containern eine Konfiguration vorgenommen werden. Im Host hält es sich einigermaßen in Grenzen, man muss halt die Devices mitgeben und innerhalb der Container eben auch den Zugriff auf die Devices gewähren, sei es über die XOR-Conf. Beim zweiten ist es so, dass hauptsächlich im Host eine Konfiguration stattfinden muss, eben diese Multisite-Konfiguration. Im Container selbst ist da nicht großartig zu beachten. Gleiches gilt im Prinzip für das dritte System. Ja, bei der dritten Variante, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, hat es eigentlich recht gut funktioniert. Also ich habe damals hauptsächlich den GDM benutzt als Display Manager, der dann nach Authentifizierung eben den GNOME oder was auch immer im eigentlichen Container gestartet hat. Das hat damals auch funktioniert, das ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her. Zurzeit funktioniert es nicht mehr. Also ich habe es mit XDM konnte ich es nochmal nachstellen, habe dann allerdings das Problem gehabt, dass der KDE sich da ein bisschen querstellt, so was das Starten angeht. Bei GNOME war es schon noch nutzbar.
Eine ja. Frage zum Display Manager. Hast ja. du da auch mit XDM-CP gearbeitet?
Nee, mit XDM-CP jetzt nicht. Also ich hatte den KDM...
Interessantes Konzept dafür.
Okay. Und das klingt interessant, das könnte ich mir mal merken.
Also weißt du, was das ist? Protokoll, womit ja. der lokale Display Manager einen Remote Display Manager anzieht.
Okay, gut. Ja, okay. Ja gut, das wäre vielleicht für die zweite Variante. Ja doch, ich guck mal das mal an. So, nee, was ich mir so angeguckt habe, waren hauptsächlich so die größeren KDM, XDM, GDM, LightDM. Ja. Frage?
Wir haben noch eine technische Frage. Und zwar ja. in den Fällen, wo du auf dem Host-System den X-Server laufen hast, ja. nur aus dem Container aus aufverbindest.
Genau.
Das heißt, du machst eine Netzwerkverbindung aus dem Container auf den Host auf.
Ja, wobei, also die Frage war jetzt, ob ich eine Netzwerkverbindung bei dem Szenario 2 mache, von dem Container aus auf den Host, also auf den X-Server des Hosts. Prinzipiell ist das möglich, weitere Variante ist halt auch über Socket Files. Also man kann einen Bind-Mount machen von außen.
Frage dazu, ja. Wie sieht es aus mit Nutzung von Direct Rendering Manager? Ich sag mal, wenn ich Hardware-beschleunigte ja. Grafik oder Video ja. habe,
evaluiert habe ich nicht. Das, also für den Anwendungszweck wäre die Variante 1 wieder die richtige. Also Sie sehen schon, es gibt für verschiedene Anwendungsbereiche gibt es schon eine interessantere Lösung als, ja, es gibt drei Varianten. Jede hat, denke ich mal, ihre Daseinsberechtigung, beziehungsweise, dass man daran weiterarbeiten kann. Also direkt Rendering bei der zweiten Variante mag ich bezweifeln. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Fazit. Die erste Variante, ja, zum aktuellen Zeitpunkt die empfohlene, da wirklich alle Prozesse innerhalb des Containers arbeiten. Man hat halt eine vollständige Isolation, kann auch jetzt mal ein Querschießen des X-Servers eingrenzen. Also es gab ja schon öfters mal das Phänomen, dass der X-Server vielleicht einfach 100% CPU gezogen hat. Ist im Container nicht ganz so dramatisch, weil man die CPU-Zeit in gewissem Sinne begrenzen kann. Wenn es auf dem Host passiert und es passiert bei allen im Zweifel, dann geht da natürlich nicht mehr viel. Der direkte Zugriff auf die Grafikkarte, ich habe es gerade noch schnell eingefügt. eben auch bei der ersten Variante, weil da kriegt man halt über die Device-Nutzer den direkten Zugriff. Die Vorteile von dem PAM-LXC, also wenn das mit den Display-Managern sich verbessert, also dass da muss sicherlich noch ein Haufen Arbeit erstmal wieder reingesteckt werden, dass das wieder funktioniert, falls es funktioniert. ist sicherlich eine ganz schicke Lösung, weil wir haben es halt direkt vorgesehen, dass man ad hoc dann so einen Container neu erzeugt oder ähnliches, was die Wartung halt gerade in größeren Bereichen dann extrem verringern kann. Gut, das war eigentlich soweit der Vortrag. Wir können jetzt entweder erst Fragen beantworten oder ich mache erstmal so eine kleine Live-Demo. Ich mache erstmal die Frage hier. Ja?
Snapshots von DTRFS arbeiten kannst, was eben das halt ermöglicht, dass man leichter eben Sachen updatet und das dann für alle umsetzt.
Ja.
Was ich zum Beispiel benutze, ist zum Beispiel einmal so UnionFS.
Aha, okay.
Das ist auch ja. Schön daran, weil da kann man einfach nur die Konfiguration eben sozusagen tauschen.
Ja.
Und alle Änderungen werden eben in das andere System reingeschrieben, aber seine Konfiguration liegt ja noch auf dem
das ist korrekt.
System und damit wäre es auch möglich, eben das zweite und das dritte ein bisschen so zu vereinen.
Ja. Ja, das stimmt. Also er hat gerade eingeworfen, dass es außer jetzt mit BTFS-Snapshots auch die Möglichkeit gibt, mit AUFS zum Beispiel zu arbeiten, um eben Konfigurationsdateien zum Beispiel zu erstellen, die nach einem Update einfach wieder drüber gemappt werden. Das ist ja so ein Layer-File-System und man legt dann einfach das Layer drüber und das ja, wirkt sich dann eben auf die darunterliegenden Schichten aus. Das ist richtig. Wir jetzt gerade im Camux-Projekt entfernen uns allerdings davon, hat aber eigentlich nur den Hintergrund, dass wir den Kernel eben so generisch wie möglich halten wollten. Wir mussten den über Jahre immer selbst pflegen mit V-Server-Patches und eben mit AUFS. Wir sind jetzt auf Ubuntu migriert in dem Kontext und AUFS ist dort eigentlich schon möglich. Allerdings, da wir TFTP noch verwenden für Netzwerkboot, das ist nicht im Kernel drin. Also dieses Export, der Export von AUFS-Layern ist im Kernel quasi nicht direkt drin. Gut, und da wir mit dem Switch von Virtual Server auf LXC auch mittlerweile durch sind, können wir halt den generischen Kernel von Ubuntu verwenden, was uns halt die Wartung vereinfacht. Den Standardkernel von Ubuntu. Precise, ja. Ja, nee, kein Problem. Ja. Also wir verwenden Precise als Distribution vom Host. Verwenden dann aber den. Das ist ein Konzeptfehler bei den Usernamespaces. Ja, wir benutzen den. Da gibt es eine Entschuldigung, er hat gerade eingeworfen, dass die Usernamespaces dort nicht funktionieren. Wir benutzen, also für die LTS-Variante gibt es neuere Kernel ja, von Raring und dergleichen, die kann man da verwenden. Der Usernamespace funktioniert übrigens beim Raring-Kernel, bei der 32-Bit-Variante auch nicht, nur bei der 64-Bit. Also, ja. Ja, korrekt. Ja. Okay, weitere Frage.
Eine Frage ist, ja. Wenn ihr Ubuntu benutzt,
ja.
Ubuntu hat momentan ja so die Absicht, so den X-Server neu zu werden.
Ja.
Was braucht ihr dann vor? Oder was
Konkreten Plan dafür gibt es noch nicht, aber also ich sage es mal so, bei uns im Projekt ist es so, dass die unterschiedlichen Situationen entstehen und die Anforderungen und dann kommen dann lustige Projekte dabei rum. Also ich sehe der Sache eigentlich recht gut entgegen. Im Zweifelsfall gibt es ein neues Projekt und man hat Spaß dabei. Ja, da hinten.
Ich kann bevor der Bulli sieht, das Thema noch nicht.
Ja.
Stellt sich aber die Frage, um jetzt lokal Hardware zu sparen, zum Beispiel in einem Großraumbüro.
Mhm. Okay, also die Frage war jetzt, ob man jetzt einfach so ein Camux-System hernehmen kann, das in ein Großraumbüro stellen kann und sagen kann, okay, ich habe hier 10 Leute, die sollen das System mitbenutzen, ob ich jetzt da einfach die Input-Output-Devices hinlegen kann und sagen kann, okay, viel Spaß. Das ist zurzeit nicht so. Also wir haben beim Camux, diese Multisite-System-Lösung ist noch nicht integriert. Das ist ein Konzept, was ja auch nicht allein von uns ist, aber das mit der Kombination von Containers habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Wir werden es wahrscheinlich integrieren. Bislang ist es halt so, dass wir unser Camux-System konfigurieren können, dass halt dort auch ein gleichzeitiger Arbeitsplatz ist. Das ist eigentlich ein Server, so eine Serverumgebung mit der Möglichkeit, dass man dort gleich direkt einen Arbeitsplatz anschließt. Also einfach Tastatur und Maus und er kann dann über KDE zum Beispiel damit arbeiten. Es ist aber angedacht, dass wir das Ganze erweitern, also dass man dann über mehrere Grafikkarten und dergleichen mehrere Leute anschließen kann. Soweit ist es aber noch nicht. Ist das ausreichend erstmal? Oder?
Ich meine eher, dass dort dieserjenige, den Sie dort anschließen,
ja,
und an seinem Arbeitsplatz sitzt, einfach die entsprechenden Protokolle nutzen kann, die RDP, VNC oder
ja, klar,
um auf einen virtuellen Virtualisierungshost zuzugreifen,
ja,
und dort eine virtuelle Maschine zu bedienen.
Okay.
Das wird ja so in dieser, also wenn ich mir das so überlege, würde das richtig Sinn machen.
Ja, das würde funktionieren.
Das ist jetzt mal praktisch überhaupt.
Klar. Also, das ist gerade nochmal fürs Publikum online. Es ist so, die Frage war jetzt, ob man über so ein Multisig-System dann auch über RDP oder ähnliche Protokolle, VNC, auf entfernte Systeme, vielleicht einen Windows-Server oder ähnliches zugreifen kann, um damit weiterzuarbeiten. Das ist ohne Probleme möglich. Warum soll das nicht möglich sein? Also die Frage war gerade eben, warum wir Ubuntu benutzen und nicht Debian. Wir hatten vorher Debian benutzt, wollten das Ganze ein bisschen aktueller haben und im Ubuntu-Kernel ist schon vieles drin gewesen, was wir zum damaligen Zeitpunkt eben nutzen wollten. Das AFS-Layer benutzen wir auch weiterhin, tatsächlich intern. Das war mit ein Grund, das mussten wir bei Debian halt immer reinpatchen. LXC ist auf jeden Fall unproblematisch. Also Linux Container könnte man auch in Debian Kernel hernehmen im Prinzip, wenn er aktuell.
Man darf nicht vergessen, dass wir der Entwickler bei Ubuntu sind, also das heißt von ganz vorne dabei.
Ja, richtig. Also die Aktualität spielt da sicherlich eine große Rolle mit.
Also theoretisch gesehen, denke ich mal, hätte man da auch bestimmt ganz gut die Backport-Variante nehmen können.
Ja, ja, das ist richtig.
Debian-based. Also wenn ich irgendwie neue Hardware habe und brauche dafür einen aktuellen Kernel, dann gibt es halt immer noch die Variante, das Ganze über Backport zu
machen. Ja, das ist korrekt, ja. Ich habe die Entscheidung nicht gefällt, aber also es ging hauptsächlich um Aktualität und entsprechenden Kernel, weil wir wollten die Wartung eines eigenen Kernels wollten wir eigentlich ausschließen. Gut. Ja?
Es gibt also neue Projekte, wo man Container einfrieren kann, wieder auftauchen. Das wäre cool, wenn man so Container einfrieren kann, meiner Meinung nach, der nächsten unterschiedlichen
Kernel. Also ich habe mal gelesen, dass das verschiedene, also getestet habe ich noch nicht, nein. Es ging um Verschiebungen von Namespaces über Rechnergrenzen hinweg. Getestet nicht. Ich habe mal irgendwann gelesen, es wäre möglich, aber ja.